Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr noch weitere Börsen- und Wirtschaftsinformationen auch mal unter der Woche von uns lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Börse natürlich mit UE. Ja, zu Beginn schlage ich vor, dass wir wieder eine kleine Einschätzung zur aktuellen Börsensituation mal von dir einholen. Der DAX, der war ja diese Woche wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben. An den 13.000 Punkten hat er gekratzt, oder geknackt glaube ich noch nicht ganz, aber eben mal dran gekratzt. Genau. Woher kommt diese neu gewonnene Euphorie?
Ja, also das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, nämlich in der zurückliegenden Woche wurden die Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Corona, gegen den Coronavirus, wieder ganz stark nach vorne gespielt. Wir hatten ja diese amerikanische Firma Moderna, die ganz vorne im Rennen um solch einen Impfstoff mit dabei ist. Die hatte sehr gute Studienergebnisse präsentiert und drumherum haben auch etliche andere Unternehmen, die bei diesem Rennen halt auch mit da vorne dabei sind, auch ebenfalls positive Meldungen absetzen können. Zum Beispiel eine BioNTech, ist ja eine deutsche Firma, die aber in Amerika gelistet ist, genauso wie AstraZeneca, das ist halt ein großer Pharmakonzern, der ebenfalls hier dabei ist und ebenfalls sehr ermutigende Studienergebnisse mitteilen konnte. Das Ganze läuft im Prinzip unter dem Aspekt, es hat sich inzwischen eine Gruppe von Firmen, von Pharma- und Biotechnologiefirmen herauskristallisiert, die augenscheinlich sehr weit und sehr schnell vorankommen bei der Entwicklung eines solchen Impfstoffes. Und wie wir das ja auch schon in den letzten Monaten hier an dieser Stelle immer gesagt haben, wenn so ein Impfstoff erst einmal vorliegt, dann wird die Börse höchstwahrscheinlich dieses ganze Thema Corona komplett abhaken und es ist auch damit zu rechnen, dass noch bestehende Restriktionen nach und nach zurückgenommen werden und gerade die Verliererbranchen, die wir jetzt immer noch haben, also Touristik, die Kreuzfahrtschiffe, die Airlines, die ganzen Reisebürobranche, alles, was mit Dienstleistungen am Kunden zu tun hat, also außerhalb von Nahrungsmitteln, sage ich mal, die haben natürlich unter solch einem veränderten Umfeld, also sprich Corona mit Impfstoffmöglichkeit, haben die natürlich die Möglichkeit, wieder einen ganz großen Schritt hin zur Normalisierung zu machen. Und darauf wetten die Börsianer jetzt. Und das sehen wir dann halt im DAX mit knapp 13 oder im Wochenverlauf fast 13.000 Punkte. Hätte man vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass das schon so weit kommt. Ja. Allerdings warne ich noch ein wenig vor zu großer Euphorie, denn letzten Endes, wenn man sich die Studienergebnisse mal so anguckt und selbst wenn man alle Maßnahmen und Ankündigungen mit in den Topf wirft, was zum Beispiel sogenannte Fast-Track-Zulassungen, also Zulassungen auf dem schnellstmöglichen Weg Zulassung solcher Medikamente auf dem schnellstmöglichen Weg sich vorstellen kann, wird es trotzdem wahrscheinlich noch einige Monate dauern. Und da kann ich einfach immer nur sagen, es ist ein wichtiger Schritt, es ist eine wichtige Perspektive, aber wir haben jetzt natürlich auch noch die Sommerpause, wie ich sie ja auch immer nenne und worüber wir auch geredet haben, haben wir ja trotzdem noch vor uns. Jetzt natürlich insgesamt auch mit Blick auf die Berichtssaison, die ja eigentlich ganz vernünftig angefangen hat, ist das natürlich schon noch ein bisschen noch so ein kleiner Euphorieschub oder zumindest positiver Schub. Aber ich würde jetzt sagen, die Bäume wachsen hier an der Börse nicht in den Himmel.
Okay, das heißt, war eigentlich nur mal so ein kleiner Hüpfer gewesen.
Ja,
aber genau. Ja, wenn man sich das mal so anguckt, ich meine, Corona ist ja noch lange nicht vom Tisch. Wie wird denn die Börse dann darauf reagieren? Also du hast jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich dann nach oben geht, sobald dann sich ein Impfstoff etabliert hat. Mhm. Meinst du, wir könnten da über den ursprünglichen Höchststand im Januar nochmal drüber hinweg gucken? Oder wie denkst du, wird es dann weitergehen?
Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben hier bei vielen Werten, also Einzelwerten erstmal noch lange nicht wieder die alten Höchststände erreicht. Wir müssen darüber nachdenken, wie schnell kann sich die gesamte Volkswirtschaft oder die Volkswirtschaften weltweit von dem Corona-Schrecken jetzt erholen. Wir haben ja erste Konjunkturdaten bekommen, die auch in positive Richtungen zeigen. Und hier kann sich sicherlich so eine ja sehr, sehr positive Dynamik entwickeln, die halt auch die Aktien- und Indexkurse deutlich über die bisherigen Höchststände hinaus katapultieren könnten. Also letzten Endes könnte Corona in vielen Bereichen ja geradezu als ein Katalysator wirken, um hier letzten Endes neue Bewertungsschübe nach oben zu verursachen.
Auch so nach dem Motto, jetzt hat es mal ganz doll gekracht, jetzt kann es quasi noch steiler nach oben gehen.
Das, ja.
Oder genau.
Ja, ja genau.
Die Medien, die berichten ja immer mehr über wieder aufkochende Corona-Herde und all sowas halt. Hat denn die Börse eine eventuelle zweite Welle schon eingerechnet oder würde die davon nochmal komplett überrannt werden?
Naja, also wenn man mal sieht, wie relativ entspannt gerade der amerikanische Aktienmarkt mit den doch immer wieder neu gemeldeten zusätzlichen Infektionen und Rekordinfektionszahlen in Amerika selbst umgeht, selbst mit den Ankündigungen zum Beispiel aus Kalifornien da wieder stellenweise Lockdowns, gerade im Gastronomiegewerbe etc. Einzuführen. Da muss ich dann wirklich sagen, das sagt mir eigentlich, dass dieses Thema ganz generell komplett seinen Schrecken verloren hat, dass man schon glaubt, dass die Verantwortlichen das halbwegs im Griff behalten werden und dass es halt viele, viele Punkte gibt oder Branchen gibt, die halt selbst unter den jetzigen Voraussetzungen nach und nach wieder zu einer Normalisierung, ob jetzt auf niedrigerem Niveau oder nicht, zurückkehren können. Und das allein ist letzten Endes schon mal Anlass genug, um jetzt hier nicht wieder fluchtartig aus dem Markt herauszugehen. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass noch ganz, ganz viele, ich glaube, was hat man gesagt, 4 Billionen Dollar, die herausgezogen worden waren während des Corona-Crashs und die immer noch nicht zurückgekehrt sind.
Von Anlegern meinst du jetzt?
Von Anlegern, genau.
Ja.
Genau, von Anlegern. Und natürlich nach so einer Erholungsrallye, diese erste Phase einer Erholungsrallye, gibt es natürlich jetzt Gewinnmitnahmen. Das sieht man auch, dass es so eine gewisse Plateaubildung gibt bei vielen Werten und auch Indizes. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir spätestens im Herbst hier egal, ob es da jetzt eine zweite Welle, wie auch immer die aussehen mag, gibt, dass wir hier trotzdem weiterhin ein vorteilhaftes Börsenumfeld haben.
Weißt du, was mein Eindruck so ein bisschen als Laie ist? Corona, ja. Klar, ganz schlimme Sache, aber ich habe das Gefühl, der Markt hat da keine Lust mehr drauf. Ich finde, der reagiert ein bisschen träge auf die ganzen Sachen, als ob er das schon alles, hat sich jetzt so dran gewöhnt, es ist jetzt so, da kommt mal da die Meldung, dort die Meldung, das interessiert ihn irgendwie gar nicht mehr, ist so mein Empfinden.
Ja, also da hast du vollkommen den richtigen Eindruck. Und das ist eigentlich so, wie Kapitalmärkte generell funktionieren. Wenn man jetzt mal wenn ich allein mal aus meiner Erfahrung oder auf meine 20, 25 Jahre Börsenerfahrung zurückblicke, wir hatten haufenweise Anlässe, die die Märkte in einem ersten Augenblick richtig durcheinander gewirbelt haben. Ja, wo es alle möglichen Ängste, Sorgen und sonst was gab. Also Syrien, Öl, wir hatten die Russland-Krise, wir hatten die Euro-Krise, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten ja diesen chinesisch-amerikanischen Handelsstreit, den es ja immer noch gibt. Ne? Wir haben Nordkorea als Atombedrohung, wir haben den Nahen Osten mit dem Iran. Das mag alles so auf Wochen- und Tages- und Wochenbasis, wenn es dann mal so auf die Schlagzeilen oder in die Schlagzeilen kommt, mag das immer mal so kurzfristig für einen kleinen Schock sorgen. Mal mehr, mal weniger. Also Corona war halt ein größerer Schock, ganz sicher. Aber die Märkte denken dann relativ schnell weiter. Und sie denken nicht nur in die nächste Woche oder in die übernächste Woche, sondern zum Beispiel halt wie bei Corona. Und das erklärt ja letzten Endes auch die super Performance der letzten Wochen. Sie schauen dann halt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter, weil an der Börse, das haben wir ja an dieser Stelle ja auch schon öfters diskutiert, werden halt zukünftige Erwartungen antizipiert. Und das heißt letzten Endes, jeder weiß, es wird irgendwann eine Lösung geben. Ja. Wie die dann letzten Endes genau aussehen wird, das weiß man zwar dann im Moment nicht, aber man weiß einfach, in der jetzigen Struktur der Welt, wie wir sie haben, wird es immer irgendeine Lösung geben. Und wenn es die Notenbanken sind, die halt mit Buchgeld oder mit gedrucktem Geld halt irgendwelche Löcher stopfen werden. Das mag man in der Langfristperspektive, also jetzt mal so 30, 40, 50, 100 Jahre vorausgeschaut, nicht unbedingt gutheißen müssen, weil gerade auf der finanziellen Ebene werden natürlich dann auch zum Beispiel durch diese Mega-Konjunkturprogramme, die jetzt aufgefahren werden sollen zur Bekämpfung der Corona-Folgen, das muss ja irgendwann mal jemand bezahlen. Aber das ist kein Thema für die jetzige Generation. Das wird wahrscheinlich auch nicht mal ein Thema für die folgende Generation sein. Und deswegen spielt es für die Börse keine Rolle. Hauptsache, es ist da, es wird an dem Problem gearbeitet. Es gibt irgendwelche Fortschritte, es wird auf jeden Fall nicht schlimmer und damit bekommt der Markt wieder eine neue Sicherheit, einen neuen Boden und von diesem Boden aus spekuliert er dann halt wieder darauf, dass das alles wieder in eine positive Richtung gehen kann. Und diese Situation haben wir jetzt eben wieder.
In den letzten Wochen wurde ja immer wieder diskutiert, dass gerade auch die amerikanische Technologiebörse Nasdaq eine ziemlich gute Performance aktuell hat. Ja. Die dortigen Indizes sind ja allen anderen schon etwas weiter hervor oder vorausgelaufen. Ist das jetzt eine Überbewertung? Droht da bald wieder ein Rückschlag oder wie schätzt du dort die Lage aktuell ein?
Ja, also Tatsache ist wirklich, also die Technologiebörse Nasdaq an der Wall Street hängt momentan wirklich fast die jeden anderen Index in der Welt ab. Also ich habe
Woran liegt das?
Dazu komme ich gleich. Zum Beispiel der Nasdaq Composite, der alle dort an der Nasdaq notierten Werte umfasst. Der hat zum Beispiel innerhalb der letzten 12 Monate 29% zulegen können. Seit Jahresanfang 17% im Vergleich.
Trotz Corona.
Trotz Corona. Im Vergleich zum Beispiel der S&P 500 als wichtigster US-Index, der liegt momentan seit Jahresanfang so Pi mal Daumen plus minus null. Und wenn man sich zum Beispiel den DAX anguckt, auch seit Jahresanfang, der liegt momentan so knapp 2,5% im Minus. Also da kann man schon mal sehen, also Technologiewerte haben eine super Outperformance erstmal in diesem Jahr hingelegt, trotz Corona. Wobei ich jetzt sagen würde, nicht mal trotz Corona, sondern weil Corona. Denn wir haben ja, und da muss ich einfach immer mal wieder so das aufgreifen, was wir ja hier auch in den letzten Monaten immer mal wieder angesprochen haben. Wir finden ein verändertes Umfeld des gesamten der gesamten Lebensbereiche eigentlich jetzt vor. Also die Arbeit hat sich komplett verändert. Stichwort Homeoffice. Es wird viele Firmen geben, so meine Prognose und auch die Prognose vieler anderer Marktanalysten, dass, wenn Corona einmal zu den Akten gelegt worden ist, es trotzdem einen weiterhin hohen Prozentsatz an Homeoffice geben wird. Mhm. Alle.
Die sogenannte neue Welt oder neue Normalität, wie wir sie nennen.
Ja. Letzten Endes, wenn es ein Job ist, wo es keine unbedingte Präsenzpflicht geben muss, also sprich, weil man im Amt ist, mit Besucherverkehr etc. pp., oder an einer Maschine arbeiten muss, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, um nicht Homeoffice zuzulassen. Mhm. Ne? Die Abstimmung mit Teampartnern, mit Vorgesetzten, mit Kollegen etc. lässt sich heutzutage über technische Möglichkeiten wie Videokonferenzsysteme wunderbar und sehr flexibel und skalierbar erledigen.
Obwohl es natürlich nicht den persönlichen menschlichen Kontakt ersetzt, ne?
Das ja, aber auch mal so eine gewisse Vorsicht stimmt, das ist letzten Endes ist das eine sehr menschliche Geste, dass man natürlich auch immer Kontakt, auch persönlichen Kontakt zu seinen Arbeitskollegen haben möchte. Der Mensch ist ein soziales Tier. Das ist ganz Fakt. Aber natürlich interessiert das die meisten Unternehmen eher zweitrangig, ob jetzt der Angestellte jetzt sozial glücklich ist, sondern meistens interessiert die Unternehmen eher, ist denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis gut? Und wenn ich dann sage, okay, ja, man kann vielleicht so ein, zwei Mal in der Woche so auch vor Ort ein Team-Meeting machen, das ist schön, aber so die normalen Routinearbeiten oder Projektarbeiten, die kann man auch sehr gut von zu Hause arbeiten. Dafür brauchen wir dann kleinere Büros. Wir können den Angestellten dann entsprechende Ersatzleistungen geben, dann halt für die Nutzung ihres Wohnraums etc. pp. Also es
spart halt vieles, ne? Genau. Viele Arbeitnehmer haben weite Anreisewege, die pendeln, Büroflächen. Natürlich sind da große Potenziale drin.
So, jetzt haben wir die veränderte Arbeitswelt. Wir haben eine veränderte Entertainment-Welt, Freizeitwelt, Stichwort Videostreaming, Gaming. Mhm. Das waren bisher Gebiete, die eher so der jungen Generation vorbehalten waren. Durch Corona und die Restriktionen haben halt auch viele ältere, denke ich mal, die Vorteile und den Entertainment-Charakter schätzen gelernt. Und ich glaube, dass auch etliche dabei bleiben werden. Also sprich, das lenkt dann den Fokus so auf Gaming-Anbieter wie Zynga oder Activision, Blizzard oder Entertainment Arts, beziehungsweise Netflix natürlich, Disney, Apple und Amazon, die ja alle Streaming-Dienste im Rennen haben. Insgesamt die Digitalisierung unseres gesamten Lebens wird durch Corona einen absoluten Schub bekommen. Kontaktloses Bezahlen, E-Commerce.
Sogar beim Bäcker jetzt mittlerweile. Ich bin ja fasziniert.
Ja, Telematiksysteme im Gesundheitswesen, ne? Videosprechstunden, um das mal zu nehmen. Da ist ja der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Also wir sehen, Corona wird unser gesamtes Leben, auch wenn es dann irgendwann mal nicht mehr da sein sollte oder nicht mehr keine Rolle mehr wirklich spielen wird es trotzdem tiefe Spuren in unserem gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen und sozialen Leben hinterlassen haben. Und wer profitiert davon? Keine ThyssenKrupp, keine Daimler, Siemens, vielleicht ist es noch als Stromanbieter, sondern davon profitieren die Technologieunternehmen. Und in der jetzigen Phase sind es natürlich vor allen Dingen auch die großen Technologieunternehmen, die davon profitieren, weil die Kleinen einfach nicht das finanzielle Polster haben, ja, um solche Krisen auszusetzen. Also wir werden durch Corona natürlich eine erhebliche Machtkonzentration erleben, beziehungsweise nicht wir werden sie erleben, sondern wir erleben sie bereits. Und darauf reagiert halt auch der Markt. Und Technologie ist also das A und O. Es heißt nicht, dass hier die Bewertungen jetzt in den Himmel wachsen werden. Wir hatten die letzten Tage im Nasdaq ja auch einige Gewinnmitnahmen zu sehen, weil du vorhin gefragt hast, Überbewertung, Rückschlag. Natürlich, alle, eigentlich fast alle Technologiewerte durch die Bank weg sind nach aktuellen Maßstäben komplett überbewertet. Mhm. Und natürlich sind solche exorbitanten Überbewertungen immer ein gutes Argument, um Korrekturen, Zwischenkorrekturen anzustoßen. Aber es ändert nichts daran. Der gesamte, ich sag mal so, Old Economy Bereich, wir hatten das schon mal zur Jahrtausendwende, wo es diese Spaltung zwischen Old und New Economy war, gab das erste Mal ganz stark, gerade die deutschen Anleger, die schon ein bisschen dabei sind, werden sich vielleicht noch an diese grauselige Geschichte mit dem neuen Markt erinnern. Der war zwar als Marktsegment schlecht gemacht, aber die Grundidee, Startups oder innovativen Geschäftsmodellen eine Kapitalplattform zu geben, der war ja an sich nicht schlecht. Der hat halt beim ersten Mal nicht funktioniert. Aber dass er funktioniert, das zeigt zum Beispiel die Technologiebörse Nasdaq eben schon seit über 30 Jahren. Daran glaube ich, das wird auch weitergehen.
Um nochmal eben genau konkret auf den Nasdaq zurückzukommen, ich habe jetzt vermehrt gelesen, dass natürlich kann immer nicht der ganze Indiz da irgendwie mit vorantreiben, dass es halt so ein paar Sternchen geben soll, ja, die da halt besonders für verantwortlich sind. Ja. Sind das die, die du gerade schon genannt hattest, so die normalen, ja, großen Player, oder sind da noch weitere Werte dabei?
Also, ja, also es sind erstmal die ganz großen, die ich auch jetzt gerade schon mal genannt habe. Also wie gesagt, eine Facebook, eine Microsoft, Netflix ist auch mit dabei. Dann Alphabet / Google, dann Apple natürlich. Dann gibt es noch einige Werte an der Nasdaq, die natürlich für besondere Furore sorgten in den letzten Monaten. Da kommen wir wieder auf unser absolutes Lieblingsthema Tesla, ne, als E-Mobility-Pionier. Die Zahlen sind jetzt leider schon ein paar Tage alt, aber die haben in diesem Jahr über 300% Gewinn gemacht. Ja, mhm. Also Kursgewinn, ja, gemacht. Ja. Zoom, diese Videokonferenzplattform, ebenfalls 300%. Dann haben wir Amazon, die, glaube ich, 80% zugelegt haben.
Also ja, fast noch wenig gegenüber, ja, den anderen,
genau,
beiden.
Genau, ja. JD.com, das ist ein chinesischer E-Commerce-Anbieter, der aber in Amerika gelistet ist und natürlich auch davon profitieren kann, der ebenfalls im hohen zweistelligen Bereich zulegen konnte. Und da gibt es, wie gesagt, diese Handvoll Aktien, die den Index nach oben gezogen haben und in dieser Handvoll, oder beziehungsweise zwei Hände voll, und zwischen diesen zwei Hände voll gibt es halt dann nochmal diese 5, 6 ganz, ganz großen Werte, die ich anfangs gesagt habe, also Microsoft, Amazon etc., die inzwischen mehr als 20% der Marktkapitalisierung im Nasdaq 100 ausmachen. Das sind Zahlen, die man sich eigentlich früher nie hat vorstellen können. Hm. Ja, weil ich gerade so sagte, Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann. Ich will das nochmal ein bisschen in eine gewisse Größenordnung bringen. Also meine kleine Schätzfrage an dich. Was glaubst du denn, wie groß das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland pro Jahr ist?
Das Bruttoinlandsprodukt, ja, also das misst ja, glaube ich, die komplette Wirtschaftsleistung. Ne? Genau, also alles, genau, was im Land, genau, erwirtschaftet wird. Okay, ich glaube so um die zwischen 3 und 4 Milliarden, glaube ich.
Ah, da bist du schon mal sehr gut. Da liegst du sehr gut. Sogar am oberen Ende deiner Schätzung, nämlich bei 3,8 Milliarden Dollar.
Aber schon so Jahr. In den, okay, letztes Jahr, weil dieses Jahr ist ja jetzt kein gutes Beispiel.
Nee, aber das wird jetzt hier nicht so massiv dann einbrechen. So, zweite Schätzfrage. Was glaubst du, wenn die fünf größten Technologiewerte an der Nasdaq, wie hoch ist deren aktuelle Marktkapitalisierung?
Ja, wenn du schon so fragst, dann kann es ja eigentlich nur mehr sein.
Es wird wärmer.
7 Milliarden vielleicht?
auch nicht schlecht geschätzt. Also nach meiner letzten Zählung waren es 6,5 Milliarden Dollar. Also daran kann man mal sehen, also die fünf größten Technologieunternehmen, und das kann man jetzt wirklich mit ganz, ganz vielen Ausrufezeichen versehen, bringen mehr Wert an der Börse zusammen, also fast doppelt so viel Wert an der Börse zusammen, wie Deutschland in einem Jahr an Wert produziert. Das ist atemberaubend. Das ist einfach nur atemberaubend. Und bei solchen Dimensionen muss man sich dann mal als auch genau gerade als Langfristinvestor mal vor Augen führen. Bei solchen Dimensionen, was juckt mich dann, wenn es kurzfristig mal eine Zwischenkorrektur von 10 oder 15% gibt? Gar nichts. Weil ich weiß, diese Werte müssen überall, in allen Portfolios müssen die drin sein, gerade bei den institutionellen Anlegern. Und diese Firmen stellen die wirtschaftliche Zukunft generell dar im Rahmen der nicht mehr aufzuhaltenden Digitalisierung. Und deswegen muss ich sagen, gehören die eigentlich mehr oder weniger in jedes Depot.
Das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Ich glaube, wir hatten uns da auch schon mal so drüber unterhalten, dass viele Leute, wenn eben diese kurzfristigen Schwankungen, mal eine kleine Krise, gut, jetzt vielleicht nicht wie Corona, aber eben mal so eine andere saisonale Schwankungen oder was auch immer, dass sie halt sofort wegrennen, ihre Sachen verkaufen und dann mit Verlusten teilweise rausgehen. Ne? Eigentlich ist das ja total blöd. Eigentlich muss man die Sachen meiner Meinung nach nur aussetzen, weil ja, jede Krise geht vorbei und wir sehen es jetzt ja gerade auch wieder an der schlimmsten Krise, die zumindest ich in meinem jungen Leben bislang so aktiv mitbekommen habe, geht es danach ja teilweise sogar besser weiter.
Ja, also hier geht es natürlich wirklich dann darum, dass man natürlich muss man jetzt nicht, wenn man hier schon ganz großartige Gewinne angehäuft hat, muss man natürlich jetzt nicht auf Teufel komm raus drinbleiben bei solchen Sachen. Mhm. Aber meistens ist es ja so, und das haben wir ja auch bei Corona gesehen, da geht's extrem schnell, ne? Dass die Kurse wirklich ganz extrem schnell einbrechen. Und da quasi diesem Einbruch hinterherhecheln, um dann auf Teufel komm raus, wie du das schon so schön gesagt hast, noch zu verkaufen und rauszugehen, das ist dann halt wirklich der schlechteste Weg. Weil wenn man dann gibt man eigentlich Stücke her, die man eigentlich durchaus noch halten kann. Könnte. Jetzt ist es wirklich bei solchen Krisen und den folgenden Erholungsphasen natürlich so, man sollte auf der einen Seite natürlich immer mit Absicherungen arbeiten. Wir hatten ja auch schon mal über das Thema Stop-Loss hier geredet.
Ja.
Wir hatten auch darüber geredet, dass man hier gerade in Erholungsphasen in mehreren Stufen investieren sollte. Und ich muss einfach mal sagen, also wenn man einen gesunden Grundstock hat, wo man dann halt nicht unbedingt dann auch in die Verlustzone kommt, dann kann man solche Krisen auch durchaus aussetzen und dann zusehen, dass man irgendwoher frische Liquidität sich beschafft und dann solche Rückschläge einfach dazu nutzt, um dann weiter aufzustocken. Das ist
gut. Genau. Ja, was anderes ist es jetzt natürlich, wenn die Story eines Unternehmens halt nicht mehr passt. Ne? Man sieht es ja jetzt gerade auch an Wirecard, erst sind sie hoch geflogen wie sonst was und auf einmal geht es ganz rapide bergab und bald sind sie vielleicht sogar nur noch ein Penny-Stock. Okay, also ich wollte noch zu einem anderen Thema kommen. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, eine halbe Stunde quatschen wir schon. Aber eine Sache habe ich hier für heute noch auf der Pappe. Und zwar, seit einer Woche läuft jetzt ja die aktuelle Berichtssaison für das zweite Quartal, also das Corona-Quartal. Wir hatten es letzte Woche ja schon mal ganz kurz angesprochen. Ja, die erste Einschätzung sind jetzt so gekommen. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand? Waren da nochmal irgendwelche Überraschungen dabei oder eigentlich alles schon bekannt?
Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist uns eigentlich ein sehr solider Einstieg ins Corona-Quartal, um das mal so zu benennen, gelungen. Also den Auftakt hatte ja zum Wochenanfang haben ja die amerikanischen Banken gemacht. Die haben natürlich die meisten von denen haben deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet, weil sie deutlich mehr Gelder zurückgestellt haben für möglicherweise faule Kredite. Also das läuft ja letzten Endes so, ne? Eine Bank gibt Kredit aus und muss dann natürlich die Rückzahlungswahrscheinlichkeit kalkulieren. Und wenn sie der Meinung ist, die Rückzahlung ist halt gefährdet und weil viele andere kleinere Kreditnehmer natürlich in der jetzigen Zeit jetzt Probleme haben, deswegen erhöhen sie die Risikovorsorge, ne, um dann im Zweifel die Kredite abschreiben zu können. Mhm. Aber wir haben das auch schon in der Finanzkrise gesehen. Da wurde die gleiche Systematik gemacht. Und am Ende des Liedes war es so, dass viele der Banken halt ihre Rückstellung erstens nicht komplett oder nicht so stark ausschöpfen mussten, beziehungsweise dann in den Folgequartalen die Rückstellung wieder deutlich zurückfahren konnten, was dann sich als Gewinnboost herausstellte. Insgesamt haben aber die Ergebnisse generell gezeigt. Also gerade die amerikanischen Banken haben furchtbar gut von der jetzigen Marktlage, von der hohen Volatilität am Aktienmarkt, von dem vielen Handel profitiert, weil die kriegen ja dafür Gebühren, wenn sie entsprechende Aktienkäufe und Verkäufe dann halt abwickeln. Und also das war insgesamt wirklich ein ganz, also unter den gegebenen Voraussetzungen ein ganz solides Quartal. Und es bleibt eigentlich bei meiner persönlichen Einschätzung, dass man zumindest ein oder zwei amerikanische Banken, wenn man sich im Bankensektor überhaupt engagieren möchte, sollte man auf jeden Fall ein oder zwei der US-Vertreter im Depot haben. Meine persönlichen Favoriten sind dabei JP Morgan und Goldman Sachs. Eine zweite sehr positive Überraschung fand ich bei PepsiCo, um mal jetzt hier noch einen Einzelwert rauszugreifen. PepsiCo macht ja nicht nur in Softdrinks, sondern auch in Snacks.
Also wirklich die Pepsi. Also ich
richtig die Pepsi. Halt. Ja. Okay, ja. Der Konkurrent von Coca-Cola. Coca-Cola berichtet übrigens nächste Woche. Also da wird es auch nochmal spannend. Und PepsiCo hat auch bei seinen Zahlen dank eines sehr soliden Snack-Geschäftes positiv überraschen können. Fand ich eigentlich ganz gut. Insgesamt von allen Unternehmen, die man bisher so, also aus der zweiten und dritten Reihe so bisher gehört hat, muss man einfach mal sagen, ja klar, Corona hat tiefe Spuren hinterlassen, aber da war nirgendwo bisher sowas von Panik zu hören. Die meisten haben zwar sich nicht getraut, jetzt schon wieder einen Ausblick zu geben, für das laufende Jahr oder für das Gesamtjahr, aber zwischen den Zeilen konnte man schon gewissermaßen erkennen, dass man eigentlich erwartet, dass jetzt im zweiten Halbjahr wirklich eine Stabilisierung und auch wieder Verbesserung eintreten kann. Das halte ich persönlich für eine unwahrscheinlich wichtige Botschaft an den Markt. Und das haben wir ja auch in den entsprechenden Indexständen jetzt gesehen. Die nächste Woche könnte diesbezüglich noch ein bisschen spannender werden. Unser aller Liebling Tesla berichtet am Mittwoch. Und hier geht's ja nicht nur darum, beziehungsweise es geht darum, ob Tesla im zweiten Quartal wieder einen Gewinn geschrieben hat. Also wieder Gewinn gemacht hat. Denn wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, dann hätte man 4 Quartale in Folge einen Gewinn gemacht und würde sich damit für die Aufnahme in den S&P 500 qualifizieren.
Die sind da noch gar nicht drin?
Die sind da noch gar nicht drin. Okay. Aber wenn sie tatsächlich dort aufgenommen werden, dann müssen ganz, ganz viele Indexfonds, die halt den S&P 500 als Benchmark haben, beziehungsweise auch institutionelle Investoren, die den S&P 500 als Benchmark haben, natürlich Tesla auch kaufen. Also da in der Hinsicht könnte es bei Tesla jetzt in den nächsten 2-3 Wochen nochmal erneut richtig spannend werden. Ne? Wir hatten ja.
Die sind aber schon so teuer. Die stehen schon bei, ich habe gerade geguckt, 1.306 Euro.
Ja, aber sie haben ja auch schon mal bei 1.700 oder 1.800 gestanden. Ne? Und jetzt, also wie gesagt, ich will jetzt hier keine expliziten Kaufempfehlungen, darf ich auch nicht abgeben. Nee, nee, nee. Aber die momentanen Kursziele so von zwischen 2.000 und 4.000 Dollar, die jetzt hier gerade so von Analysten in den Raum geworfen werden, die haben schon
was für sich. Denkst du echt, das ist realistisch, ja?
Also die 2000er-Marke, glaube ich, wird Tesla in diesem Jahr noch sehen.
Ist ja eigentlich auch gar nicht mal so abwegig. Wenn ich mir Amazon angucke, die stehen bei 2577.
Ja. Genau.
Krass. Ich möchte mal noch, warst du fertig oder warst du noch nicht fertig?
Naja, ich wollte eigentlich noch ein, zwei Unternehmen nennen, die ihr euch vielleicht nochmal auf den Terminzettel nehmen solltet. Und zwar auch am Mittwoch kommt Microsoft. Microsoft ist ja auch ganz, ganz starke Cloud-Geschichte. Ne? Also wenn die dort mit ihrem Cloud-Angebot wieder gut sich darstellen können, denke ich mal, gibt es hier trotz der auch hier vorhandenen Rallye der letzten Monate weitere Chancen auf deutliche Kursgewinne. Und am Freitag kommt natürlich Amazon. Amazon ist auch Cloud wie auch E-Commerce. Also das sind so die zwei Werte, die ich jetzt auch ein bisschen im Auge behalten würde.
Okay. So.
Jetzt darfst du wieder. Ja.
Dann habe ich nämlich noch eine Frage zu unserem Wikifolio. Und zwar, du hast ja eingangs auch gesagt, ne, gerade so Airlines und die Kreuzfahrtgesellschaften und wie sie nicht alle heißen, sind ja so ein bisschen immer noch der Verlierer in dieser ganzen Krise. Und ja, mich macht es immer so ein bisschen hibbelig, wenn ich rote Zahlen in meinem Depot sehe. Einfach mal, um das Thema nochmal anzusprechen. Du denkst, die Airlines, also wir haben hier zum Beispiel in unserem Wikifolio haben wir American Airlines, genau. Carnival und Norwegian Cruise. Genau. Alle drei schreiben rote Zahlen. Ja. Warum sind die da drin? Also vielleicht für mich und für die anderen natürlich.
Ja, also das stimmt. Also in unserem Podcast Musterdepot haben wir die drei, sogar die drei Reedereien, Carnival, Royal Caribbean und Norwegian und auch American Airlines. Bei allen dreien fangen wir mal mit American Airlines an. American Airlines ist natürlich eine ganz klare Wette darauf, auch auf Normalisierung des Flugbetriebes. Wir haben jetzt im Flugbetrieb international immer noch sehr starke Restriktionen mit Maskentragen, Abständen etc. pp. Viele Destinations dürfen noch nicht angeflogen werden. Aber auch hier ist eigentlich meine Meinung, dass wir spätestens im Herbst eine ganz klare Normalisierung bekommen werden und dass der Markt dies dann auch entsprechend aufgreifen wird. So, bei den Reedereien ist es im Prinzip das Gleiche. Da haben wir natürlich die Hoffnung, also da schwanken ja die Prognosen, dass die Reedereien zwischen August oder September halt die ersten Kreuzfahrten wieder anbieten können. Wir hatten jetzt gerade von AIDA die Nachricht bekommen. AIDA ist ja gehört ja zu Carnival, dass die wohl jetzt im August anfangen wollen, hier so eine Rundreisen anzubieten, also ohne Landgänge, mit deutlich weniger Leuten. Also, aber wie wir es eigentlich immer auch in unseren Börsenbriefen schreiben, sobald das erste Kreuzfahrtschiff tatsächlich ausläuft, wird die Börse sagen, okay, das Thema ist durch. Also wenn dieses erste Schiff jetzt natürlich nicht plötzlich gleich wieder zum Corona-Hotspot wird, das möchte ich jetzt irgendwann wirklich sagen. Aber wenn die ersten Fahrten ohne Zwischenfälle verlaufen, glaube ich, wird die Börse das Thema komplett abhaken. Wir haben es ja gesehen, jetzt auch in dieser Woche haben ja alle drei Reedereiaktien zum Teil zweistellig zulegen können, als eben diese Impfstoff Fantasie in den Markt kam. Denn wenn es einen Impfstoff gibt, ne, dann kann man ja sagen, okay, du möchtest eine Rundreise machen. Das ist dann so, als wenn du nach Afrika oder in den Subkontinent fährst.
Ich meine, Gelbfieberimpfung.
Ja, da nehmen wir ja auch gegen Malaria und etc. Ja. Dann musst du dich halt gegen Corona impfen lassen. Mhm. Und ich denke mal, das werden viele Leute dann auch machen. Ne? Also die, ja, zumindest nach den bisherigen Umfragen ist ja die Impfbereitschaft so generell ja schon noch hoch. Ne? Also man hört natürlich auch immer sehr viel von Impfgegnern. Ja. Aber
die sind, glaube ich, manchmal auch besonders laut. Darum hört man
ja
meistens.
Ja, also es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die das dann einfach mitmachen würden. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die Reedereien, die jetzt noch extrem am Boden sind mit ihren Aktien, halt auch die größten Rebound-Chancen jetzt noch liefern. Weil es geht ja letzten Endes immer darum, wo kriegt man noch die beste Performance her? Wir haben natürlich in unserem Depot, was ihr bei Wikifolio einsehen könnt, zum Beispiel Tesla und NIO sind unsere beiden Superpositionen. NIO ist ja der chinesische Tesla-Konkurrent. Aber die Reedereien und die Airlines, die lagen bisher ziemlich stark im Minus, haben sich aber jetzt halt in der letzten Woche doch deutlich verbessern können. Und das ist jetzt für mich jetzt eigentlich so ein Auftakt. Also ich muss wirklich sagen, ich tendiere jetzt wirklich dazu, mir die Sache jetzt so im Laufe der nächsten Woche nochmal anzuschauen. Und wenn sich das jetzt bestätigt, auch nochmal die Gewichtung ein bisschen hochzusetzen.
Ja. Okay. Nee, wollte ich nur mal nachgehakt haben.
Ja, gerne.
Kann ja sein, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen von euch schon mal aufgefallen ist, einfach um dann natürlich auch die Transparenz zu schaffen, warum wir das so machen. Okay, für alle, die übrigens das Wikifolio noch nicht kennen, weil sie heute zum ersten Mal einschalten, auf wikifolio.com einfach mal Papa erklär mal Börse eingeben und da seht ihr unser Musterdepot, könnt euch da auch gerne kostenlos registrieren, dann könnt ihr auch alle Informationen und Analysedaten dazu sehen. Ja, ansonsten danke ich dir für die heutige Einschätzung und ich wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, tschüss.